Herzlich willkommen zur 363. Folge des Sneak Pods. Wir besprechen heute für euch unter anderem den Film Ruhet in Frieden oder A Walk Among the Tombstones, wie er im englischen Original heißt. Und bei mir ist Claudia Nördinger.
Hallo, und ebenfalls da ist Robert Krüger.
Hallöchen.
A Walk Among the Tombstones. Robert, worum ging's?
Es geht um unseren Privatdetektiv Matt Scudder. Offensichtlich eine Romanfigur aus einer langjährigen Romanreihe und jetzt mal wieder verfilmt.
Ist es eine Reihe, die immer noch weiter fortgeführt wird oder ist es eine Reihe aus der Vergangenheit?
Die fängt 1976 an und das letzte Buch ist, soweit ich das jetzt in der Wikipedia gesehen habe, irgendwie von 2011. Oh. Ob das jetzt noch weitergemacht wird, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber zumindest ist das schon sehr lange am Werkeln und noch nicht so lange her, dass das letzte Buch kam.
Gut.
Also wir haben einen Privatdetektiv, gespielt von Liam Neeson. Er ist trockener Alkoholiker, weil er war früher mal Polizist und da ist was schiefgegangen bei einem seiner Einsätze. Den Einsatz sehen wir auch, obwohl wir erstmal nicht gesagt kriegen, was da wirklich schiefgegangen ist. Er führte dieser Einsatz wohl dazu, also wir machen am Anfang des Films nach diesem Einsatz so einen 8-Jahres-Sprung oder sowas oder einen 10-Jahres-Sprung. Und dann erfahren wir halt, okay, er ist jetzt Privatdetektiv geworden, allerdings ohne Lizenz, er ist so ein bisschen da so illegal unterwegs. In dem Trailer ist das auch ganz schön drin. Da heißt es, ich tue manchmal Leuten Gefallen und sie machen mir Geschenke dafür, weil er darf da wohl offensichtlich offiziell keine Rechnung für schreiben, was er da tut.
Ah, ich habe den Trailer gesehen und habe dann gedacht, er ist irgendwie so Killer oder sowas. Ich hab gar nicht verstanden, dass er irgendwie ermittelt, sondern mir kam das halt so illegal vor, dass ich dachte, der muss irgendwie Auftragskiller sein oder so.
Ja, nee, er ist eher Ermittler und er hat auch einen ziemlich ordentlichen moralischen Kompass so.
Okay.
Also es ist jetzt nicht so, dass er, also eigentlich, die Geschichte ist dann folgende, wir haben einen Drogendealer, so, was er genau macht, erfahren wir nicht so hundertprozentig, aber es geht so in die Richtung, ja. Und früher wäre das ja der Erzfeind von unserem Ex-Polizisten gewesen. Und so ein bisschen was steckt da noch in ihm. Also er macht dann jetzt durchaus Geschäfte mit dem, wenn er das in dieser Situation für menschlich richtig hält und will den jetzt dann auch nicht wegen seiner Drogengeschichten da verhaften, obwohl er das ja eigentlich früher hätte tun müssen. Aber so, er sagt dann auch immer noch, das mit dem Drogen, was sie da machen, ist nicht richtig und ich will das auch nicht wissen und was sie mit ihrem schmutzigen Geld machen, ist mir egal, aber in der Sache hilft er ihm jetzt. Es geht nämlich darum, von dem Drogendealer ist die Frau entführt worden. Die Frau, da wurde 400.000 Dollar Lösegeld für verlangt. Der Drogendealer hat auch sofort am nächsten Tag bezahlt und hat seine Frau trotzdem nur tot in 1.000 Stücken zurückbekommen. Mhm. Und jetzt heißt es, tun Sie mir einen Gefallen, finden Sie die, die das waren und bringen Sie sie zu mir. So, und dann hat er jetzt natürlich ein bisschen ein Problem damit, so, ist ja klar, was da passiert, wenn er die zu ihm bringt, die werden garantiert nicht dem Gesetz zugeführt, sondern wie Drogendealer das halt so unter sich regeln. Aber er lässt sich dann aufgrund verschiedener Dinge, die halt vorfallen, doch da reinziehen, weil er auch merkt, auch das wird im Trailer schon rausgestellt, dass die Gangster offensichtlich nie vorhatten, die zurückzugeben, weil die entführen immer Frauen von Drogenbossen. Mhm. Und deren Plan ist offensichtlich nie, die zurückzugeben, sondern immer nur Geld zu erpressen und die dann trotzdem umzubringen.
Okay.
Und jetzt ist die Frage, kann er die finden, kann er die stoppen? Und im ersten Augenblick dachte ich, dass das so ein klassischer Liam Neeson, wie jetzt Taken 2, und ich habe jetzt gar nicht Trailer für Taken 3 schon gesehen, der wird wohl auch kommen. Sowas wird, wo Liam Neeson erfährt, dass irgendwer irgendwo Ungerechtigkeit tut und dann läuft er wie eine Amokmaschine durch den Film und prügelt und schießt und knallt alles um. Das ist in dem Film aber gar nicht so. Also in dem Einsatz, den wir ganz am Anfang des Films sehen, bevor wir den Zeitsprung machen, sehen wir, dass er offensichtlich in der Lage ist, mit einer Waffe sehr beeindruckend gut umzugehen und dass er auch durchaus mal jemanden verhauen kann. Aber nach dem Zeitsprung sehen wir eigentlich einen sehr nachdenklichen Menschen, der zu den anonymen Alkoholikern geht, um mit seiner ehemaligen Sucht weiter klarzukommen und trocken zu bleiben. und der relativ überlegt in diese Ermittlungen reingeht und dann so von Szenerie zu Szenerie läuft, mit Leuten spricht und es liegt die ganze Zeit so eine eigenartige Bedrohung in der Luft, so eine Thriller-Stimmung, die uns eigentlich vergessen lässt, dass er schon 30 Minuten lang niemanden mehr verhauen oder erschossen hat. Mhm. Trotzdem habe ich immer gedacht, er ist ein knallharter Killer. Und irgendwann habe ich dann mal drüber nachgedacht, so, hat er eigentlich irgendwas gekillt so in der letzten halben Stunde? Nee, hat er gar nicht. Also man hat immer noch diese Figur von Taken und auch aus dem Anfang des Films so im Kopf. Und das passt auch hundertprozentig. Man hält ihn die ganze Zeit für gefährlich und für Herr der Lage und für, könnte jeden Augenblick jeden killen, wenn er will, nur so mit so einem Fingerschnipp. Aber er macht es eigentlich nicht. Und es ist mir dann irgendwann so erst in der Hälfte oder nach der Hälfte des Films langsam klar geworden, dass ich eigentlich ein sehr ruhig inszeniertes Crime-Drama-Thriller-Ding gucke. Er lacht sich dann versehentlich, das ist so ein bisschen die komödiantische Element dieses Films, so einen kleinen Jungen an, den lernt er in der Bibliothek kennen, der unbedingt, der in ihm so ein bisschen so ein Vorbild sieht, aber ihm auch immer richtig Kontra gibt. So ein kleiner schwarzer Junge, der eigentlich auf der Straße lebt und der wird dann sein Co-Ermittler so ein bisschen. Er will den eigentlich nicht haben, aber der läuft ihm immer nach und erweist sich dann hin und wieder doch mal versehentlich als nützlich. Und wenn er den dann eh schon nicht los wird, dann kann er den auch mal hier und da für Botengänge verwenden. Und der bietet so ein bisschen den komödiantischen Ansatz, während der Rest des Films eigentlich ziemlich ernsthaft versucht, die Bösewichte als wirklich abgrundtief fürchterliche, psychopathische, wahnsinnige, also das, die sind so abgrundtief böse, was die mit den Frauen machen, das wird nicht visuell gezeigt, aber wir kriegen immer so Versatzstücke zu sehen, wo, ja, was weiß ich, Frau mit Klebeband überm Mund, der viel zu nah gerückt wird und die berührt wird, so wie sie nicht berührt werden will. Und es ist klar, irgendjemand wird ihr gleich mit dieser Säge oder mit diesem Beil irgendwie Übelstes antun. Aber das wird nur so, also visuell wird es nur angedeutet, aber es ist wirklich fürchterlich zum Zuschauen. Also auch wenn du eigentlich nichts siehst, ist es sehr effizient gemacht. Und die Typen, die beiden Bösewichte, die das machen, sind die erste Hälfte des Films eigentlich immer nur im Schatten. Du siehst sie nicht. Und die sitzen irgendwo in einem Van, du siehst nur ein Kinn oder sowas, weil oben ist Schatten, leuchtet kein Licht hin oder so. Und die bleiben so, ja, zwei Schattengestalten. Und erst so in der zweiten Hälfte des Films kommen die dann mal langsam raus. Und ja, im Grunde ist es so ein klassisches Crime-Thriller-Ding. So eine klassische Detektivgeschichte, die am Ende dann natürlich schon noch ein bisschen Action zulegt, wie sich das dann gehört. Und die Bögen oder die Haken, die Handlung schlägt, sind einigermaßen überschaubar. Das läuft schon alles relativ straight up. Aber so für die Hälfte des Films will man zum einen schon begreifen, was haben die wirklich vor, steckt da mehr dahinter, warum sind die so abgrundtief böse? Und halt dann das grundsätzliche Mitgefieber, kann er das aufhalten, kann die Frau gerettet werden, die jetzt die nächste ist, oder schafft das wieder nicht oder so. Und hin und wieder hat er so ein bisschen was Humoristisches, aber im Grunde seines Herzens ist es ein ziemlich spannender Thriller, der von der Geschichte her, wie gesagt, nicht über die Maßen komplex ist, aber ich fühlte mich gut unterhalten für die Zeit und ich wollte auch echt wissen, wie es ausgeht.
Okay. Also letztendlich, nach dem Trailer habe ich gedacht, okay, man bekommt das zu sehen, was Liam Neeson jetzt eigentlich immer macht, aber das scheint dann erstens nicht ganz so zu sein und zweitens, ja, schon eine gewisse Qualität offensichtlich.
Ja, ich will ihn jetzt nicht zu hoch aufhängen, weil vielleicht hatte ich auch einfach nur Lust auf so einen Film oder ich mag ja Liam Neeson sowieso grundsätzlich. Also bei mir kriegen die, glaube ich, eh immer 1,5 Punkte mehr, als sie wahrscheinlich verdient haben, weil ich den Kerl einfach irgendwie gerne sehe, auch in dieser Actionrolle, die er seit neuestem sich so zu eigen gemacht hat. Und hier sind halt auch herrlich verschrobene Charaktere drin. Also erstens, diese Bösen sind wirklich evil böse. Diese ganzen Drogendealer sind komplette Abziehbilder von Drogendealern. Also die verhalten sich auch teilweise komisch, unlogisch. Wenn dann klar ist, dass die ihre Opfer unter den Frauen von Drogendealern suchen, die ja normalerweise eher verfeindet sind miteinander, wenn der Typ, der irgendwie den Nachbarblock hat, das ist ja jetzt nicht unbedingt der, den du mal anrufst und sagst, übrigens, der will wahrscheinlich deine Frau killen, sondern im Zweifel denkst du dir wahrscheinlich, soll dem doch das Gleiche passieren wie mir, der ist eh mein Feind.
Ja, aber doch, die haben so einen Verein, die treffen sich mal.
Genau, und dann kumpeln die plötzlich so miteinander rum und bieten sich gegenseitig an, sich zu helfen und so. Da dachte ich auch, jetzt wird es ein bisschen absurd. Aber gut. Hilfe, mein Handy macht Geräusche, weil ich muss das mal hier stoppen. So.
Ich hatte beim Trailer das Gefühl, dass der Trailer schon wahnsinnig viel Handlung erzählt. Also irgendwie hat man beim Trailer so das Gefühl, ja, und dann geht er da hin und dann spricht er mit dem und dann sind sie auf dem Dach und dann passiert das und das und so. Und da habe ich gedacht, so, also ja, ist das nicht ein bisschen viel Einblick schon in das, was der Film dann macht?
Die Szene,
obwohl ich nicht verstanden hatte, dass es ein Ermittler ist, aber dann war das irgendwie so.
Ein bisschen. Also der Trailer, was mich auch an dem Trailer geärgert hat, ist die Szene mit dem Dach. Mhm. Wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, dann tut euch den Gefallen, schaut ihn euch nicht an.
Weil in dem Moment ist auch so, dass du, wenn du den Trailer siehst, denkst du, super, die Szene hätte ich jetzt wirklich nicht sehen wollen, weil das ja bestimmt eine Szene ist, die dann im Film eben, wenn man nicht drauf vorbereitet ist, richtig krass ist.
Genau, das ist der Punkt. Du gehst in den Trailer, in den Film rein und sobald sie auf dem Dach sind und dort anfangen zu sprechen, weißt du durch den Trailer, was schlussendlich passieren wird. Und es sind offensichtlich Leute im Kino gewesen, die das nicht wussten. Und in dem Augenblick, wo dann das passiert ist, was man im Trailer schon sieht, war in dem Kino wirklich so ein Moment, wo du wirklich an der Geräusch der Masse gehört hast, dass jetzt einige sehr überrascht waren. Und ich saß die ganze Zeit in der Szene nur da und dachte mir,
wartest drauf,
jetzt müssten sie noch das und jetzt müssten sie noch das. Und dann können wir dann irgendwie, nee, jetzt kann das noch nicht passieren, weil sie sind nicht dort, wo man das im Trailer gesehen hat. Und dann war halt irgendwie so dieses, ich wartete nur noch darauf, ob das jetzt die Szene schon ist oder ob wir später nochmal aufs Dach wiederkommen. Mhm. Und war gar nicht mehr so richtig in der Geschichte drin, weil ich eigentlich schon wusste, was passieren würde. Und das ist, sowas finde ich immer sehr, sehr schade. Ansonsten, diese Figur, mit der er da auf dem Dach redet, ist schlussendlich was anderes als das, was man glaubt, wenn man den Trailer sieht.
Okay.
Aber wie gesagt, so richtig komplex oder kompliziert ist die Handlung nicht. Und die ganze Moralkeule, die da drin steckt, Drogen böse, Alkoholsucht auch böse, Cop will was wieder gut machen, ist, ja, das ist alles ziemlich, alles schon mal gesehen. Aber in so einer Crime-Novel gehört das halt so. Wir haben da halt so einen leicht gebrochenen Charakter und der muss jetzt da durch die Welt laufen und irgendwas wieder gut machen und dann macht er das halt. Ja, warum nicht? Das drückt alle Knöpfe, die in dem Genre gedrückt werden müssen und das kann man sich schon angucken.
Es ist jetzt ganz lustig, weil nach dem, was du erzählst, klingt das ein bisschen so, als ob der Film, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, das nutzt, dass im Prinzip die zwei Liam Neesons, die man aus der Vergangenheit kennt, da so ein bisschen das überlagern. Einmal eben die Tatsache, dass Liam Neeson eben eine sympathische Type ist, auch von ganz früher schon, den man einfach gelernt hat zu schätzen, oder zumindest viele, und dass man eine positive Haltung zu ihm hat und dann aber jetzt eben zuletzt diese Liam Neeson haut drauf Sache und beides spielt mit so rein, ohne dass es eben so wirklich in der Form bedient wird. Das ist eigentlich ganz lustig. Wäre die Frage, ob sie sich gedacht haben, das können wir nutzen, wie Liam Neeson so rüberkommt insgesamt.
Vielleicht, ja. Weil es gibt eine so eine Szene, wo kommt so ein Typ auf ihn zu und will ihn mit dem Messer irgendwie angreifen. Und er will den aber gar nicht, also er hat eigentlich kein Interesse daran, dass der Typ jetzt irgendwie, wenn er ihn angreift, müsste er ihn quasi schwer verletzen oder töten als Notwehrreaktion. Das will er aber eigentlich gar nicht machen. Und dann sagt er dann irgendwie, legen Sie das Messer mal weg, sonst nehme ich das und stecke es Ihnen in den Hals. Könnten Sie das? Ja, ich könnte das. Und man glaubt ihm das halt, weil es ist halt diese Liam Neeson-Figur. Und du denkst dir, ja, natürlich könnte er das. Er nimmt ihm das Messer weg und steckt es ihm in den Hals. Und später gibt es dann so eine Szene, da läuft er dann durch so ein Gebäude und man erwartet schon, dass da jemand um die Ecke kommt und dann kommt dann jemand um die Ecke und haut ihn irgendwie, schlägt ihn einfach nieder und dann liegt er da mit gebrochener Nase am Boden und muss sich jetzt von dem quasi diktieren lassen, wie die Szene weitergeht. Und da war dann kurz so der Bruch, wo ich dachte so, ey, es ist Liam Neeson, warum liegt er jetzt mit gebrochener Nase am Boden? Das darf nicht sein. Das geht doch nicht. Ja, da brach das dann so auseinander, dieses, weil das war dann halt schon im zweiten Drittel des Films irgendwann.
Ja.
Ja, aber na gut. Ja, also wenn ich dem Punkte geben sollte, würde ich jetzt mal 7 Punkte sagen.
Mhm.
Vergnügliches Action-Ding ohne größeren Tiefgang, aber spannend auf jeden Fall.
Okay. Gut. Jo, dann kommen wir zum nächsten Sneak-Film.
Genau.
Ich war nämlich in einem Montag-Sneak und habe den Film Before I Go to Sleep gesehen. Der basiert auf einem Roman von einer Frau S.J. Watson. die man sich jetzt nicht sofort merken muss als brillante Schriftstellerin. Ich habe tatsächlich zufällig vor 3 Wochen oder sowas, habe ich dieses Buch gelesen. Einfach weil ich Lust hatte, in meinen Quasi-Urlaub ja irgendwas mitzunehmen, was nicht zu anspruchsvoll ist. Und da habe ich mich eben dran erinnert, dass Kermode und Mayo über diesen Film und über das Buch geredet haben. Und da dachte ich, okay, lese ich das mal. Und ich muss sagen, dass ich es nicht sehr gut fand eigentlich. Es geht in dem Film, also die Hauptrolle wird gespielt von Nicole Kidman und Colin Firth und Mark Strong spielen weitere zentrale Rollen. Und es geht um eine Frau, die jeden Morgen aufwacht und sie erinnert sich an eigentlich nichts aus den letzten, im Film sind es glaube ich, ja, 15 Jahre oder sowas. Im Buch ist es sogar noch eine längere Zeitspanne, eher 25 Jahre. Und also zum Beispiel, sie wacht auf in dem Bett mit diesem Mann, Colin Firth, und er ist ihr Ehemann, aber sie kennt ihn nicht. Und sie dreht sich quasi um, schaut den Mann an, denkt sich so, das war wohl eine harte Nacht gestern oder so, stolpert ins Bad und dann findet sie im Bad Fotos an die Wand getaped, die erklären, wer er ist und wer sie ist und ja, was ihre Situation ist. Und dann als nächstes fängt der Tag eben im Prinzip immer an damit, dass er ihr erklärt, was passiert ist, dass sie einen Unfall hatte und dass sie eben so eine spezielle Form von Amnesie hat und so. Und was dann als nächstes passiert ist, sobald ihr Ehemann das Haus verlassen hat, wird sie angerufen von Mark Strong oder von der Figur, die Mark Strong spielt. Und er ist, sagt ihr, ich bin ein Arzt, mit dem sie seit kurzem zusammenarbeiten. Und ich versuche ihnen zu helfen, was diese Amnesie angeht. Und er gibt ihr den Hinweis, dass sie seit kurzem ein Tagebuch, im Buch ist es schreibt und hier im Film ist es ein Videotagebuch führt. Und sie soll quasi erstmal sich das Videotagebuch anschauen, um so zu erfahren, was ihre Situation ist und auch Dinge zu erfahren, die nicht unbedingt ihr Ehemann ihr so erzählt hat, sondern die sie selbst für sich rausgefunden hat und so. Und letztendlich geht es eben dann darum, dass sie versucht zu durchdringen, welche Informationen, die sie von verschiedenen Leuten und aus unterschiedlichen Quellen bekommt, welcher Information sie vertrauen kann. Und es fängt dann auch an, dass sie sich immer wieder an kleinere Dinge erinnern kann und so. Und sie versucht eben so zusammen zu puzzeln, ja, was ihre Geschichte ist im Prinzip und auch was ihr passiert ist und so weiter und warum sie in dieser Situation ist.
Das bedeutet also, dass der Unfall und du hast dein Gedächtnis verloren und das ist es jetzt halt, das ist nicht alles. Da steckt genau. Irgendwo noch mehr dahinter.
Genau, also es ist tatsächlich so, dass die Frage, was ist sowohl damals passiert, bei diesem Unfall, der eben schon längere Zeit her ist, aber auch ist, was ist seitdem passiert? Und auch welche Agenda haben die verschiedenen Leute, also vor allen Dingen eben diese beiden Männer, ihr Ehemann und der Arzt, das ist halt ziemlich unklar. So. Und das ist für sie unklar und das ist natürlich für dich als Zuschauer und als Leser genauso unklar. Weil du, also im Buch ist eigentlich so, das Buch ist fast ausschließlich in Tagebuchform. Und du bekommst eben alles durch ihre beschränkte Sichtweise vermittelt. Hier ist es natürlich ein bisschen anders, aber trotzdem ist das Ganze auch, also klar, diese Videotagebucheinträge sind auch wichtig für dich, geben dir Hinweise darauf, was sie jetzt schon wusste und so weiter. Und gleichzeitig ist das Ganze eben so inszeniert, dass du relativ schnell das Gefühl hast, Mark Strong, okay, er ist Arzt, aber irgendwie auch undurchsichtig. Lustigerweise finden auch die Treffen, wo sie sich unterhalten, dann irgendwie häufig irgendwie in welchen Tiefgaragen und so ein Zeug statt, wo du dann immer denkst, so seltsame Sache. Ist immer so ein bisschen, die Stimmung des Filmes ist schon auch immer so ein bisschen gehalten, dass du eben, so wie sie, so ein bisschen durch die Handlung stolperst und nicht so richtig weißt, wem kann ich hier vertrauen. Das ist eigentlich die Hauptdynamik des Filmes. Ich muss jetzt allerdings sagen, für mich ist es so, ich hatte im ersten Augenblick, nachdem ich den Film gesehen habe, das Gefühl, ich kann ihn gar nicht richtig beurteilen, weil ich das Buch gelesen hatte. Und weil ich natürlich von vornherein wusste, wer hier welches Spiel spielt und was die Informationen sind, die ihr fehlen und so. Und dann ist es tatsächlich so, dass eben du eher beurteilst, wie werden unterschiedliche Informationen eingeführt und eben nicht so stark diese Erfahrung hast, wie effektiv ist der Film darin, dich im Unklaren zu lassen. Also die Leute, die rechts und links von mir saßen, waren ganz offensichtlich einige Male doch sehr erstaunt und haben auch entsprechend stark reagiert und haben auch zum Schluss gesagt, sie fanden es schon spannend. Aber ich muss zugeben, dass ich diese Erfahrung eben eigentlich nicht mehr nachholen konnte. Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass das Buch gelesen zu haben mich zu einem schlechteren Zuschauer des Films gemacht hat im Prinzip.
Jo. Ja, schade eigentlich, aber halt nicht zu verhindern an so Stellen, wo halt entscheidende Informationen nach und nach aufgeblättert werden. Ne?
Genau. Also zum Film kann man sonst noch sagen, dass er auf jeden Fall davon profitiert, dass eben die drei Hauptdarsteller wirklich stark sind, in diesen Rollen einfach gute Schauspieler sind. Bei Nicole Kidman ist sehr erfreulich zu sehen, dass sie mal wieder eine Mimik hat. Also offensichtlich hat sie dem Botox doch etwas abgeschworen oder so. Das ist wirklich, also man sieht, man glaubt ihr wirklich diese Verunsicherung, die sie da spürt. Und bei Colin Firth ist eben das Geniale, dass er eben auch so eine lange Geschichte davon hat, so liebenswürdige, sympathische Figuren zu spielen, dass eben hier die Situation, wo du dann nicht sicher bist, ob du ihm vertrauen kannst oder nicht. Oder zwischendurch ist es auch immer wieder so, dass du denkst, na klar kannst du ihm vertrauen. Und dann denkst du wieder, vielleicht irre ich mich auch. Und so genau wie sie eben. Das ist sehr wirkungsvoll. Und gleichzeitig ist bei Mark Strong so, dass er eben so ein bisschen finster eingeführt wird. Aber das hilft ja auch nicht weiter. Also es ist einfach so, die drei miteinander, das ist schon sehr wirkungsvoll als Dreieck. Und die halten das eben auch wirklich ziemlich lange relativ offen, wohin die Sache dann geht. Also in der Hinsicht würde ich sagen, ist der Film schon effektiv. Ob die Geschichte jetzt wirklich so gut ist und so überzeugend und nach hinten raus auch, ob das wirklich so funktioniert. Also ich finde eigentlich auch, dass das letzte mindestens Viertel im Film oder Drittel im Film ist dann schon ganz schön zusammengeklaubt und chaotisch und da ist dann nicht sehr vieles sehr überzeugend und so. Also so eine richtig ganz gute Geschichte ist es halt einfach doch nicht. Ich finde, es ist eben so eine Idee, so die Anfangsidee. Okay, sie erinnert sich an nichts und sie muss das so sammeln. Aber dann letztendlich, was dann wirklich passiert ist und was dann noch passiert und sowas, das ist schon alles ganz schön an den Haaren herbeigezogen, finde ich.
Okay.
Ja.
Was macht das in Punkten?
Wie gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer, es zu beurteilen. Ich bin auch ein bisschen davon beeinflusst, dass das Buch wirklich schlecht geschrieben ist, meiner Meinung nach. Es ist lustigerweise so ein Buch, was in so einem, ich weiß nicht, wie das da speziell hieß, aber so eine Art Write-a-Novel-Workshop geschrieben wurde. Also wo irgendwelche Leute hingehen, die gerne auch mal ein Buch schreiben wollen und dann schreiben sie das halt. Und dann wurde es irgendwie ein Bestseller, mehr oder weniger zufällig, oder ich weiß nicht, wer das passiert ist, und es ist wirklich nicht gut geschrieben. Der Film, naja, ich würde sagen 5,5 Punkte. Ja.
Okay.
Also ich fand ihn nicht gut eigentlich.
Das deckt sich mit dem, was Kermit und Dings gesagt haben, oder?
Das weiß ich gar nicht mehr so
gut. Also ich meine zumindest, dass Nicole Kidman, glaube ich, im Interview war und danach
sie ihn doch eher ein bisschen verrissen haben.
Sie ihn dann doch nicht so toll.
Ja, also weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aber ja. Also ich hatte mir ehrlich gesagt sogar ein bisschen mehr versprochen, auch nach dem, was ich von Ihnen gehört hatte, und fand ihn dann eigentlich doch eher ein bisschen dämlich. Aber jo. Ja.
Nun ja, Nicole Kidman vergisst alles und macht dann Selfie-Videos.
Ja.
5,5 Punkte. Verstehe. Dann lass uns doch, nee, du hast noch was gesehen, ne?
Ja, ich habe noch einen Film gesehen, der gerade angelaufen ist, und zwar den deutschen Film Im Labyrinth des Schweigens. In diesem Film, der Film spielt Ende der 50er, Anfang der 60er, in Frankfurt vor allen Dingen und Umgebung. Und der erzählt die Geschichte, wie die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt zustande gekommen sind. Also wir sehen da einmal einen jungen Staatsanwalt, gespielt von Alexander Fehling. Muss ich zugeben, ein deutscher Schauspieler ist, von dem ich zwar weiß, dass er in allem Möglichen mitgespielt hat. Er hat ja irgendwie, glaube ich, in diesem Goethe, jungen Goethe-Film, den Goethe gespielt und so. Aber mir ist er ehrlich gesagt noch nicht so richtig aufgefallen vorher. Und der bekommt eher so ein bisschen zufällig mit, dass ein Journalist eben darauf aufmerksam macht, dass hier ein ehemaliger KZ-Mitarbeiter erkannt wurde, der Lehrer an der Frankfurter Schule ist. Und der Journalist versucht eben, ja, also versucht quasi diesen Skandal ans Licht zu zerren. Nur die Situation, in der wir uns da befinden, ist eben, dass in den späten 50ern diese Auschwitz-Sache eben keinesfalls wie heute was ist, wo jeder einiges drüber weiß, sondern das ist eben ziemlich totgeschwiegen. Und viele Leute, also es gibt auch zum Beispiel so eine Szene, wo der Journalist dann auf der Straße Leute fragt, ob sie wissen, was in Auschwitz passiert ist oder was Auschwitz war und so. Und viele wissen das halt überhaupt nicht. Also es ist einfach was so im kollektiven Bewusstsein total unter den Teppich gekehrt wurde. Und dadurch ist eben auch bei dem jungen Staatsanwalt und bei denen, die da mit ihm dran arbeiten, ist eben auch das Bewusstsein so stark, dass es sehr wichtig ist, dass es diese Prozesse gibt und dass es eben da eine Nachverfolgung dessen gibt, was damals passiert ist. Aber gleichzeitig ist es eben vollkommen uferloses Unterfangen, irgendwie anzufangen, da Tausende von Akten durchzugehen und zu versuchen, rauszufinden, wo die Leute sind oder was die sich zu Schulden kommen lassen haben. Dann ist ja immer die Frage, wer sind die Zeugen, wo kriegst du die her, wer hat wen erkannt und so. Also es ist ein unheimlich schwieriger Vorgang. Und das versucht der Film eben zu zeigen, wie das passiert und welche Widerstände es da gibt. Und natürlich ist das auch, also da es eben ein sehr, sehr junger Staatsanwalt ist, ist für den natürlich gleichzeitig auch so eine Frage, inwiefern ist meine Elterngeneration da impliziert oder wer war letztendlich beteiligt oder kann überhaupt irgendjemand behaupten, er war nicht beteiligt und so. Darum geht es im Prinzip.
Das heißt, es ist eher so ein Jura-Ding. So. Ja, also ein Stück weit Familienaufarbeitung, Geschichtsaufarbeitung des deutschen Volkes, aber auch so ein bisschen Prozessvorbereitung, Akten, wem kann ich was beweisen, so.
Genau. Also es ist eigentlich, ich hatte ehrlich gesagt auch erstmal gar nicht so eine große Lust, den Film anzuschauen, weil ich eben dachte, okay, dann gibt's irgendwie Auschwitz-Rückblenden und irgendwelche Gräuel werden vorgeführt und so. Und es ist zwar so, es gibt durchaus Gespräche mit Auschwitz-Überlebenden, wo die eben erzählen, was passiert ist und so. Aber der Film drückt überhaupt nicht auf die Tränendrüse. Also es geht hier nicht darum, irgendwie zu dramatisieren, was das alles Schreckliches war, sondern es geht darum zu zeigen, wie schwierig es war, diese Prozesse auf die Beine zu stellen und für wie wichtig eben zentrale Figuren die hielten. Und dass diese Figuren aber gleichzeitig auch eingebettet sind in diese Geschichte und deswegen auch nicht ganz frei davon sind, sich immer wieder zurückzuziehen oder dann zu überlegen, will ich das wirklich und so weiter. Oder was ist wirklich mein zentrales Interesse? Also zum Beispiel für diesen jungen Staatsanwalt ist eine Sache, dass er von der Figur Mengele total besessen ist. Und an einem bestimmten Punkt in dieser Vorbereitung des Prozesses hat man so das Gefühl, er verliert sogar so ein bisschen aus den Augen, dass es ja um viel mehr Einzelfälle geht und dass es nicht nur darum gehen kann, eine große Figur jetzt irgendwie einzufangen, egal was es kostet, sondern dass man ja die Sache so global betrachten muss und so. Und das ist wirklich, finde ich, sehr spannend gemacht. Also, ja, interessant.
Okay. Und Frankfurt spielt dabei eine Rolle?
Eine sehr zentrale Rolle. Also es ist ein Film, der eben für einen Frankfurter erst recht lustig, wenn man das so sagen kann, bei einem Auschwitz-Film in irgendeiner Form. Und interessant zu sehen ist, weil die sich wahnsinnig viel Mühe gegeben haben, eben so dieses End-50er-Jahre-Design einzufangen. Es ist auch so, also zum Teil finde ich es auch ein bisschen übertrieben, als zum Beispiel bei so Sachen wie ja, die Bohle-Schalen und das Buffet der End-50er und immer so. Es gibt immer wieder so Kameraeinstellungen, wo man merkt, dass sich da jemand gedacht hat, okay, wir haben uns eine wahnsinnige Mühe gegeben, hier die Ausstattung so originalgetreu wie möglich zu gestalten. Und dann wollen wir das eben auch nicht verschwenden und es quasi nur so im Hintergrund haben, sondern haben wir richtig so einen Schwenk über das Buffet oder die Kleidung und so. Manchmal ist es mir ein bisschen viel mit diesem Ausstattungsfetischismus. weil es ja doch auch ein bisschen ablenkt von der Handlung. Und für dich als Frankfurter ist es dann eben noch so, dass du eben immer die Schauplätze im Hintergrund siehst und dir dann überlegst, ah ja, okay, wie haben sie das gemacht und wie sieht das jetzt aus und so. Und gerade für mich, die ich ja auch im IG Farbenhaus studiert habe, wo der Staatsanwalt auch mehrmals hingeht, eben zur amerikanischen Militärverwaltung, um da Akten einzusehen und so, ist auch sehr lustig. Es sind dann eben so Aufnahmen von der Eingangshalle und verschiedenen Räumlichkeiten und sowas. Also es ist für einen Frankfurter hat es nochmal extra Schauwerte, weil du eben die ganze Zeit quasi so versuchst zu positionieren, wo man sich gerade befindet.
Und lass mich raten, es wird Paternoster gefahren.
Es wird nicht Paternoster gefahren.
Erstaunlich.
Schockierend, oder?
Hat man schon mal das Gebäude, da ist man schon mal in dem Gebäude drin und da hat man
Paternoster. Das wollten sie nicht machen, offensichtlich. Nein, das wollten sie nicht machen. Nein, also, und ich hatte eben auch das Gefühl, dass, weil eben im Kino häufiger, wenn eine Einstellung von in der Frankfurter Straßenszene oder so war, dann wurde es häufig so ein bisschen unruhig und du hattest so das Gefühl, dass die Leute so untereinander so, ah ja, da sind wir und so. Und da hatte ich eben das Gefühl, dass insgesamt das Frankfurter Publikum zum Teil ein bisschen abgelenkt war von der Kulisse. Aber es hat immer noch gereicht, um der Handlung zu folgen und die ist eben wirklich spannend aufbereitet, ohne dass irgendwie überdramatisieren zu wollen. Also es ist schon im Prinzip eine sachliche Darstellung, aber es ist ein spannender Vorgang. Und
kommt denn der Prozess in dem Film auch noch vor und zu Ende?
Nein, der Prozess kommt nicht vor. Es geht um die Vorbereitung.
Und wie kommt der Film dann zu einem Punkt? Also wo ist dann fertig? Also wo ist der Bogen sozusagen?
Naja gut, die Frage ist die ganze Zeit, hat man was in der Hand, was im Prinzip einen Prozess wirklich möglich macht? Und oder fischt man quasi nur so im Trüben und sind das halt allgemeine Geschichten, die irgendjemand erzählt hat? Das ist eine Sache. Und dann weiterhin ist eben die emotionale Auseinandersetzung der Hauptfigur mit der Frage, was hat die Elterngeneration da gemacht und wie stehe ich zu dieser ganzen Sache? Und was ist auch meine Haltung dazu, wie das verarbeitet werden muss? Also das ist quasi so der andere dramaturgische Bogen, der eher so auf der Verarbeitungsebene stattfindet und nicht so stark in der Handlung. Und das ist gut gemacht. Also ich finde es auch gut geschrieben. Ich finde es sehr angenehm, dass es ein Film ist, der nicht so voll ist von jeder zweiten Nase, die man schon mal in irgendeiner deutschen Produktion gesehen hat, sondern es sind zwar ein paar bekannte Gesichter schon, aber es sind jetzt nicht so die üblichen deutschen Schauspieler. Also man wird nicht davon abgelenkt, dass das halt jetzt so jeder mal durchs Bild laufen wollte oder sowas. Das finde ich auch sehr angenehm. Ein paar Schauspieler sind mir ein bisschen zu Theaterschauspielermäßig. Also es gibt so ein paar Rollen, wo ich finde, dass Gespräche zum Teil so ein bisschen überdramatisiert sind und eben nicht so, also nicht diese Art von Realismus haben, die Film eben sonst meistens hat.
Okay.
Also,
Ich glaube, ich kann mir immer noch nicht so ganz vorstellen, wo am Ende, aber das darfst du wahrscheinlich jetzt auch nicht verraten, oder weiß ich nicht, aber wenn der Prozess nicht mehr vorkommt und selbst wenn ich mir jetzt vorstelle am Schluss, ich habe die entscheidenden Beweise, damit kann ich einen Fall machen, das wird super, abspannen. irgendwie so, weißt du, ich kriege jetzt nicht so ganz mir vorgestellt, wie das zum Schluss kommt, aber vielleicht
klar,
geht das da.
Ich glaube, dass man sich das deswegen das nicht so vorstellen kann, weil man sich eben, also wir zumindest, die wir so jung sind, uns eigentlich gar nicht mehr vorstellen können, wie abwegig die Idee des Prozesses eben in der Gesellschaft ist, die wir am Anfang des Filmes finden. Und wie absurd diese Vorstellung ist, dass man das überhaupt irgendwie vor Gericht verhandeln würde oder wen man da anklagen würde und so. Und der Film schafft es schon ziemlich effektiv, dir zu zeigen, wo da eben die Widerstände sind und wie absurd das Unterfangen eigentlich ist und so. Und das, also das, ich finde das ausreichend spannend, auf jeden Fall. Ja, also mir hat er gefallen. Ich gebe 8 Punkte.
So, damit ist das dann jetzt der beste Film dieser Sendung.
Ja.
Gut. Im Labyrinth des Schweigens. Nicht verwechseln mit Maze Runner, das ist auch ein Labyrinth, aber da wird nicht geschwiegen, da wird wahrscheinlich viel geredet und es sind alles irgendwelche Jugendlichen, die sich verlaufen, wenn ich den Trailer richtig interpretiere.
So ungefähr, glaube ich, ist das.
Ja, so. Der nächste Jugendfilm-Dings. Aber wir wollten ja nicht über Filme reden, die wir nicht gesehen haben.
Richtig.
Genau, ist jetzt auch schon angelaufen, sehe ich gerade, 6. November.
Ja.
Before I Go to Sleep, 13. November. Am Walk Among the Tombstones habe ich jetzt leider gerade nicht recherchiert, aber ihr findet das raus. Und außerdem wird es bei uns auf der Seite stehen. Genau. Genug Kino zum Gucken. Kommen wir ein bisschen zum Fernsehen. Mhm. Ich gucke ja normalerweise keins, aber als ich neulich mal durchgeschaltet habe, habe ich festgestellt, dass ich einen seltsamen Sender empfange, von dem ich bisher nicht wusste, dass es ihn A gibt und B, dass ich ihn noch habe in meinem Fernseher, und zwar ProSieben Fun. Beim Durchzeppen gesehen und plötzlich denke ich, oh, die sprechen Englisch, was ist das? Die kenne ich doch. Das war, glaube ich, in dem Fall Tina Fey, die da zu sehen war. Stelle ich fest, ich gucke gerade plötzlich beim Durchschalten Saturday Night Live ohne deutsche Tonspur, im englischen Original.
Mit Untertiteln? Oder?
Nein, ohne Untertitel, einfach so ausgestrahlt, ganz toll.
Okay.
Und denke mir, oh, Saturday Night Live, wie cool. Weil man kann Saturday Night Live nicht als deutscher Internetbenutzer auf der NBC-Homepage gucken. Da heißt es dann nämlich, wie immer so schön, in ihrer Region nicht verfügbar, sie Arsch, gehen sie woanders hin. Und das hat mich schon ein paar Mal aufgeregt. Ja, jetzt könnt ihr wieder alle Links in die Kommentare posten, wo man sich irgendwie Geo-IP-mäßig irgendwie in die USA schmuggeln kann. Aber das ist auch immer alles so Aufwand. Und dann muss man da irgendwie dafür sorgen, dass dann auch das Apple TV im Wohnzimmer glaubt, dass es in den USA ist und so. Alles schwierig. Jetzt gibt's da eine Quelle, ProSiebenFun, überträgt Saturday Night Live mit einer Woche Versatz, jeweils die aktuelle Sendung. Mhm. Und sogar ohne Werbung. Also auch die amerikanische Werbung ist nicht drin, es ist aber auch keine deutsche Werbung drin. Es ist also absolut großartig.
Erfreulich.
Man guckt das einfach an und da, wo die amerikanischen Werbepausen sind, wird dann immer so ein Bild eingeblendet, so, um quasi das nicht so doof da hängen zu lassen, dass sie schwarz blenden und wieder zurück. Und dann gibt es unter der Woche noch Wiederholungen von alten Sendungen. Und zwar von teilweise richtig alten Sendungen. Also da sind dann Sendungen bei, wo Barack Obama gerade Präsident geworden ist oder so. Und dann irgendwie schon mal so geschmeidige 6 Jahre alt oder sowas. Was aber teilweise auch dem Witz mancher Sketche und so ja keinen Abbruch tut. Und das Coole an Saturday Night Live ist zum einen, dass es einen natürlich immer wieder an RTL Samstagnacht erinnert und einem so vorführt, wie derbe sie damals alles geklaut haben. Mhm. Und zum anderen aber natürlich, dass die halt mit Hollywood-Stars punkten können. Also da kommen dann halt dauernd irgendwie, was weiß ich, René Zellweger oder keine Ahnung, wer war neulich da, hier die andere, wie heißt sie? Ich sehe sie vor mir, aber ich komme nicht auf ihren Namen. Auch so eine blonde, bummelige, frühere Kinderstar. Egal, ich komme nicht drauf. Jedenfalls Leute, die man wirklich so aus Filmen kennt und so, wo du sagen würdest, in Deutschland würden die nicht, wären die auch damals nicht zu RTL Samstagnacht gekommen. Ja? Und in Amerika hast du dann halt Sketche gespielt mit Hollywood-Schauspielern, wo sieht man das schon mal? Also manche Gags sind auch wirklich eher flach, wo man denkt, Mensch, der ist auch vom Niveau her kein bisschen besser, als RTL Samstagnacht damals bei uns war. Da gibt es durchaus auch Sketche und Pointen, die nicht zünden oder die extrem schlecht gespielt oder flach sind, wo man denkt, okay, da drüben ist auch nicht alles witzig, was sie versuchen, aber im Grunde meines Herzens habe ich immer noch so ein Pluspunkt für diese Sendung. Ich mag die irgendwie und jetzt habe ich eine Quelle gefunden, wo man das Zeug gucken kann.
Fein.
Ja, und vor allen Dingen 2 Daumen hoch dafür, dass sie es weder untertiteln noch irgendwie doof übersetzen, sondern einfach so ausstrahlen. Ganz toll.
ProSieben Fun.
Genau. Ich glaube, das ist so ein Sender, wo man den man nicht so 100% frei empfangen kann, meine ich wohl. Ich glaube, der ist bei mir irgendwie Teil eines Kabelfernsehpakets, was ich irgendwie in irgendeinem Bündelpaket mitgekauft habe, ohne es zu wissen. Aber da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Müsst ihr mal in eurem Kabelfernsehen oder Satellitenfernsehen durchklicken, ob ihr den kriegt oder nicht.
Sehr gut. Ich krieg das nicht.
Ja, wie gesagt, bis vor einer Woche wusste ich auch nicht, dass ich das krieg. Abteilung Hörerfragen.
Jawohl. Wir haben gleich 2 Hörerfragen, die sich mit dem deutschen Film beschäftigen, was ja passend ist, da ich heute auch einen deutschen Film besprochen habe.
Ja.
Wir machen die aber trotzdem nacheinander, oder?
Ja, wir können die ja dann so, wenn sich's anbietet, so ein bisschen zusammenmischen. Aber fangen wir mal mit einer an.
Okay, soll ich mal die erste Frage vorlesen?
Ich bitte darum.
Die erste Frage ist auch schon wieder, bietet ausreichend Material an Hörerdiskussionsbeteiligung. Die Frage kommt von Sebastian. Und Sebastian fragt, warum sind deutsche Filmproduktionen abzüglich der romantischen Komödie so erfolglos, beziehungsweise im Vergleich zu ausländischen auch kritisch so schlecht aufgenommen. Horror oder Thriller sind in Deutschland fast immer in einer Nische und kommen gar nicht erst in die Kinos. Und wenn, halten sie im Vergleich mit ausländischen Produktionen fast nie stand? Warum ist das eurer Meinung nach so? Ebenso ist es bei Actionfilmen. Ich unterstelle, dass ein Schutzengel, Till Schweiger Actionfilm, nicht grundsätzlich dümmer oder schlechter ist als Stirb langsam 5. Dennoch greifen die meisten, wenn sie einen einfachen Actionfilm sehen wollen, lieber zu letzterem, mich eingeschlossen, sagt Sebastian. Okay, also wir finden uns in der Frage, so ein bisschen deutscher Genrefilm primär. Warum
sind die so schlecht?
Und erfolglos auch.
Genau, also.
Er sagt ja eigentlich, sie sind nicht notwendigerweise schlechter, aber warum sind sie, kommen sie bei der Kritik schlecht an, kommen oft gar nicht in die Kinos und sind erfolglos?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn man jetzt, ich habe mal mir die Top 50 oder Top 100 der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten, in Anführungszeichen, also ja, Film, also ja, aller Zeiten. Nee, seit 1968 sehe ich hier gerade. Mal gerade auf die Liste hier, auf den Schirm geholt. Und es ist tatsächlich so, dass vom Erfolg die ersten 20 Plätze fast ausschließlich Komödien sind. Also Platz 1, Schuh des Manitou, Platz 2, Traumschiff für Preis, Periode 1. Dann Otto der Film, Fuck you Goethe und dann irgendwelche Schulmädchen-Report-Sachen und Lederhosen-Juck-Dinger. Der erste Film, der auffällt, der kein klassischer Komödienfilm ist, ist Name der Rose. Der weiß nicht, wie viel deutsche Beteiligung da ist. Das steht jetzt hier zumindest in der Liste drin. Keine Ahnung, müsste man mal recherchieren. Und der nächste, der wirklich dann auffällt, ist Das Parfüm von Tom Tykwer. Der ist natürlich, das ist jetzt hier in der Liste Platz 16, das ist nach Zuschauerzahlen sortiert, ist natürlich schon gar, also erstmal hochqualitativ. Ich glaube auch bei der Kritik extrem gut angekommen, soweit ich das noch, also zumindest überall besprochen worden, überall im Kino gewesen. Klar gab es da sicher auch Leute, die irgendwas zu kritisieren hatten, aber im Großen und Ganzen war das ein ziemlicher Hype, als das Ding rauskam, dass alle den sehen mussten. Ja. Und ziemliches Hochglanzding und alles andere als eine Komödie. Insofern, wir können das, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, wir machen es auch gar nicht so oft. Also aus irgendeinem Grund versucht das keiner von den großen Regisseuren öfter mal. Also ich meine, wir haben natürlich auch weltweit erfolgreiche Filme gemacht, wenn du an so Sachen wie Das Boot denkst. Der ist jetzt hier in der Liste auf Platz 39. Kriegsfilm im weitesten Sinne. Auch weltweit hochgradig erfolgreich. Ja, qualitativ auch, denke ich, über den meisten Zweifel erhaben. Aber, wie er schon sagt, Actionfilm zum Beispiel, finde ich jetzt in der Liste hier fast gar keinen. Warum ist das so? Keine Ahnung, den Schutzengel von Til Schweiger, da habe ich den Trailer dreimal gesehen und hatte ich keine Lust mehr. Insofern geht es mir da vollkommen, wie er sagt, dass es ihm selbst ja auch geht. Also Stirb langsam 5 habe ich mir angeguckt, Schutzengel habe ich mir nicht angeguckt. Warum ist das so? Warum habe ich das so gemacht? Keine Ahnung. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig beantworten. In Deutschland herrscht immer so ein bisschen so eine grundsätzliche Stimmung von, ein deutscher Film, so, das hörst du auch ganz oft in der Sneak, wenn deutsche Vorspann kommt und da steht dann irgendwie, was sich hier produziert vom Bayerischen Rundfunk und mit Geld von ZDF und Arte, dann hörst du immer so dann fangen sie alle an zu stöhnen im ganzen Kino. Und im Endeffekt sind die Filme oft gar nicht so schlecht. Ich meine, es sind dann oft Komödien und es sind dann oft teilweise auch romantische Komödien. Aber wenn ich an so Filme denke wie Soul Kitchen zum Beispiel, großartiger Film und nur am Rande eine romantische Komödie. Klar, hat er auch eine romantische Komponente, aber im Großen und Ganzen es ist eine Komödie, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt nach Rom-Com sortieren.
Also ich habe immer das Gefühl, dass schon ich kann ehrlich gesagt auch nicht, ich bin noch ja noch viel stärker als du, jemand, der jetzt nicht unbedingt den deutschen Film wahnsinnig zentral verfolgt. Bei mir ist es eher so, dass es bestimmte Schauspieler gibt, die mich interessieren und da schaue ich dann vielleicht doch eher mal einen Film. Aber dass ich jetzt wirklich so sagen könnte, ich hätte einen ganz guten Überblick, ist überhaupt nicht der Fall. Und ich kann auch gar nicht beantworten, warum das so ist. Mein Gefühl ist, auf der Seite von, warum gibt es vielleicht weniger Genrefilme im deutschen Film? Und mein Gefühl ist, dass das ein bisschen wie in der Literatur ist, dass es irgendwie, ich weiß nicht, ob man das vom Zweiten Weltkrieg herleiten kann oder so, aber es gibt in Deutschland so eine komische Zweiteilung zwischen Unterhaltungskunst und sowas wie ernsthafte Kunst und so. Und ich habe immer das Gefühl, dass es relativ viele deutsche Regisseure gibt, die irgendwann am Anfang ihrer Karriere, als sie noch nicht so erfahren waren und auch noch nicht so die Mittel hatten und so, vielleicht mal einen Genrefilm gemacht haben, irgendwie einen Horrorfilm gemacht haben oder irgend sowas Kleines gemacht haben. Und dann aber, sobald sie eben die richtigen Schauspieler bekommen und die richtigen Mittel, wobei das ja in Deutschland auch immer so eine relative Sache ist mit den Mitteln, dann machen sie so in Anführungszeichen ernsthafte Projekte. Dann machen sie eben so Kriegsnachbereitung oder irgendwie RAF oder irgend sowas in der Art. Oder sie gehen nach Hollywood, das ist die Alternative. Aber dass eben wirklich jemand, und vielleicht ist Til Schweiger da wirklich eine der Ausnahmen, obwohl der natürlich sich auch spezialisiert hat auf romantische Komödien und so. Aber es gibt, glaube ich, einfach nicht so viele passionierte Genre-Regisseure, die in Deutschland bleiben und damit irgendwie so das irgendwie auf ihre Fahnen schreiben, obwohl sie eben gewisses Standing haben und sehr erfolgreich sind. Also mir würde da einfach auch nicht so viel zu einfallen. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch daran liegt, dass der Markt für solche Genrefilme viel schwieriger ist als für amerikanische. Einfach durch die Sprachbarriere ins Ausland, also der Verkauf ins Ausland ist natürlich viel, viel schwieriger als für US-amerikanische Filme. Und dadurch wird das Publikum insgesamt einfach viel kleiner. Und
das, denke ich, ist auf jeden Fall ein Punkt. Wenn du in Amerika so ein Ding straight to DVD rausbringst, hast du mal von vorne weg 250 Millionen potenzielle Kunden plus Ausland. Natürlich, also 250 Millionen möglich Leute, die deine Sprache verstehen und die DVD theoretisch irgendwo mal in Netflix anklicken könnten. Wenn du das in Deutschland machst, dann ist halt erheblich weniger und dann musst du es erst übersetzen lassen und die Amis gucken sowieso keine übersetzten Filme. Also insofern, das ist schon ein Problem, denke ich. Und wenn der Ruf so ist, wie er jetzt ist, dann hast du es halt extrem schwer, selbst wenn du Til Schweiger bist. Das hat man ja jetzt gesehen. Wenn er dann hingeht und sagt, so, ich mache jetzt mal einen Actionfilm, dann belächeln ihn ja alle schon vorneweg. Ja? Und dann geht er den nach Afghanistan promoten und dann zerreißen sich die Zeitungen ja das Maul schon, was weiß ich, wie weit auf, dass das so mehr mal gar nicht geht und was ihn denn jetzt geritten hat. Und so Sachen wie Zweite Weltkriegsnachbearbeitung, der Untergang zum Beispiel, ist mir eben noch aufgefallen. Mhm. Sowas funktioniert ganz hervorragend. Oder wie du sagtest, RAF, genau. Bader-Meinhof-Komplex. Solche Filme machen wir in Deutschland und die werden auch breit angeschaut und werden teilweise wie der Untergang zum Beispiel auch zu Welterfolgen. Aber ja, das ist halt echt schwer. Also wir dürfen, wenn wir was anderes als Komödie machen, dann machen wir immer tief ernst und nicht
Vielleicht liegt es auch daran, dass wie das Filmfinanzierungsmodell in Deutschland ist. Also dass eben sehr viel über diese öffentlichen Filmförderungen und sowas gemacht wird und dass da eben das Geld vielleicht auch, dass da schon eine Selektion stattfindet und dann vielleicht auch bei den Schauspielern. Also ich habe eben so das Gefühl, wenn ein Regisseur sich in Deutschland mal bewährt hat, dann möchte er gerne mit Martina Gedeck arbeiten oder sowas. Und das sind halt dann keine Schauspieler, die du mit irgendeinem Genrestreifen oder sowas an Land ziehst. Ich weiß es nicht. Aber die Frage, die wirklich, also das, was die ungeklärte Frage bleibt, ist eben, warum schaut man selbst die deutschen Genrefilme auch dann nicht an, wenn sie vielleicht gar nicht schlechter sind? Und darauf habe ich überhaupt keine Antwort.
Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also vielleicht sollte man wirklich diesen Vergleich, als ich das gelesen habe, dachte ich so ein bisschen, wie unerhört, Stirb langsam mit so einem Til Schweiger-Affenfilm da zu vergleichen. Aber dann natürlich, ja, Stirb langsam 5. Dann denkt man sich, ja, okay, ja, 5, ja, hat er vielleicht recht. Wie gesagt, direkt vergleichen kann ich sie nicht, weil ich den Til Schweiger-Film nicht gesehen habe. Aber vielleicht ist da tatsächlich was dran. Vielleicht müsste man mal beide gucken und hinterher feststellen, welcher der bessere ist. ich kann nach dem, was ich im Trailer gesehen habe, nicht wirklich glauben, dass der Til Schweiger Soldatenfilm irgendwas taugt. Aber ja, man sollte es vielleicht drauf ankommen lassen. Es ist halt immer tatsächlich so, dass in Deutschland auch, also Lola rennt ist ja vielleicht ein bisschen actionreicher. Aber sobald die Schauspieler halt merken, dass sie für sowas funktionieren, gehen sie dann halt, ja, im Fall von Franka Potente in die USA und zack, macht da irgendwie Born-Identität und das weg ist sie dann, ja. Und
amerikanische Genre.
Ja, macht dann amerikanische Actionfilme, weil da eben irgendwie die Skripte sind, weil da das Geld für sowas ist und weil hier irgendwie keiner ist, der sowas filmen will. Keine Ahnung. Das ist eine Mysterie. Und es sind, wenn in Deutschland dann immer so ernsthafte Sachen, also Die Welle zum Beispiel fällt mir noch ein.
Genau.
Auch, ja, deutsche Schauspieler, deutsche Regie, aber kein Actionfilm in dem Sinne, sondern wieder was Ernstes. Das Einzige, was mir jetzt so einfällt, ist so ein bisschen diese Gruseldinger, wie hieß das, Kammerflimmern oder sowas, auch.
Ja.
Oder das Experiment zum Beispiel. Ja. Aber das sind, ja, da ist so ein ganz bisschen Horror. Na, Horror ist schon das falsche Wort, aber so ein bisschen, was da fließt Blut und so weiter, ja, sagen wir, also, es geht so ein bisschen in die Richtung. Aber eigentlich bei das Experiment oder so, da nimmt man sich wieder dann so ein hochgradig intellektuell aufgeladenes Psychologie-Experiment von Herrn Dr. Zimbardo und fropft dann da so ein bisschen was Actionreicheres drauf. Aber man traut sich eigentlich nicht, irgendwie mal zu sagen, das muss jetzt hier nicht mit Anspruch daherkommen. Hier knallt es jetzt einfach nur. Wir nehmen jetzt mal so eine Arnold Schwarzenegger-Truppe und stecken die in den Dschungel und lassen die sich da irgendwo durchkämpfen, so wie die Amis das dauernd machen. So kommst du offensichtlich entweder hier nicht an Geld, vielleicht ist das der Grund, ja, wie du es eben schon gemeint hast, von der Filmfinanzierungsseite her, oder aber vielleicht wird unseren Filmschülern an den Filmhochschulen auch einfach eingehämmert, dass das hier immer alles Anspruch haben muss. Ich weiß es nicht. Also liebe Filmhochschüler unter uns, unseren Hörern,
schreibt uns das mal genau. Was jetzt sehr lustig ist, ist eben, dass Sebastian seine Frage schon dezidiert gesagt hat, ich schließe hier romantische Komödien aus. Und dann haben wir eine weitere Frage von Norman, das ist sozusagen die Ergänzungsfrage. Der sagt, was sagt es eurer Meinung nach über die deutsche Gesellschaft aus, dass von allen einheimischen Produktionen romantische Komödien am besten laufen? Ja, die passende Komplementärfrage, wenn man so will. Da würde ich jetzt auch sagen, du bist der Experte.
Ich würde dem also zum einen erstmal widersprechen, es ist de facto nicht so. Also wie gesagt, die ersten drei Plätze, Schuh des Manitou, Traumschiff Surprise, Otto der Film, sind alles drei keine romantischen Komödien.
Okay.
Es sind also de facto nicht diese Filme, die am besten laufen, sondern es ist die einfache, normale Blödelkomödie, die in Deutschland
aber es auf jeden Fall, zieht. Also es sind auf jeden Fall Komödien.
Ja, es sind auf jeden Fall Komödien. Aber die erste klassische Rom-Com, also vielleicht Fuck You Goethe auf Platz 4.
Ist ja eigentlich auch nicht so richtig. Also ich finde das Lustige an denen, selbst wenn man die Schweiger- und Schweighöfer-Romantikkomödien nimmt, wenn man das jetzt mit dem amerikanischen der Vorlage, ist es eigentlich auch bedingt, also ich würde einfach sagen, das deutsche Genre, wenn man das überhaupt romantische Komödie so nennen will, ist schon ein bisschen anders als das amerikanische.
Ja, also Coco W. und Zwei Ohrküken kommen hier auf 27 und 28. Also sind die ersten beiden Til Schweiger, Schweighöfer-Dinger, ja, die hier in der Liste auftauchen. Ja, warum ist das so? Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen einfach die Sache, was wird finanziert, was wird gemacht, was wird mit entsprechendem Budget ausgestattet, das dann auch über das Marketing am Schluss in die Kinos gedrückt wird. Aber was sagt das über uns Deutsche aus, dass uns nachgesagt wird, dass wir keinen Humor haben, aber wir machen Filme, über die wir selbst lachen können. Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass das eine ganz logische Sache ist, weil das einfach so Filme mit der größten Schnittmenge an potenziellen Zuschauern sind. Und eben daran sieht man eben auch schon, dass es nicht ganz dasselbe wie die romantische Komödie im amerikanischen Raum ist, was ja doch eher, dann gibt es ja auch diesen Begriff Chick-Flicks und sowas, was eben eher ein weibliches Publikum anspricht. Und diese Art von Komödie, also gerade wenn man bei Schweiger und Schweighöfer und sowas bleibt, ist ja nicht notwendigerweise jetzt primär für ein weibliches Publikum, sondern die Idee dabei ist, glaube ich, dass man im Idealfall sowohl Männer als auch Frauen und möglichst noch von einer möglichst großen Altersspanne ins Kino locken kann. Und vielleicht ist es einfach so das Genre, auf das sich die meisten Leute einigen können oder sowas. Unterschiedlicher Bildungsgrad, unterschiedliches Alter, unterschiedliches Geschlecht und so weiter. Und dabei kommt einfach diese Schnittmenge raus. Das wäre jetzt so ein ganz pragmatischer Ansatz von mir.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das unbedingt so wahnsinnig weit vom Realität weg ist, weil im Endeffekt, ja, du hast für diese Filme einen deutlich kleineren Markt, als die Amerikaner das haben. Und du musst aber heutzutage wahrscheinlich ähnlich viel Geld aufwenden, um wenigstens qualitativ so halbwegs in die Region zu kommen. Einfach von technischer Ausstattung und einfach Produktionskosten und so weiter. Klar, du hast unter Umständen jetzt nicht die Hardcore-Hollywood-Actor, die zig Millionen haben wollen. Das gilt vielleicht noch für Til Schweiger, aber für die ganzen Nebenrollen im Zweifel schon nicht mehr. Da sparst du wieder ein bisschen was. Aber im Endeffekt, du hast am Ende einen viel kleineren Auswertungsmarkt, hast aber am Anfang erstmal so die gleichen Sockelkosten. Und dann musst du natürlich sehen, dass von deinem etwas kleineren Markt möglichst viele Leute da sich angesprochen fühlen, damit du die Kohle wieder reinkriegst. Und da würde ich schon sagen, ein Actionfilm, da sprichst du eher die männliche Seite des Publikums traditionellerweise an. Wenn du jetzt irgendwie sowas ganz Ernsthaftes machst, dann schneidest du dir damit im Grunde die ganzen jungen Leute weg. Da fängt es dann wahrscheinlich irgendwo Mitte 20 an, wo man sich da verliert, oder Anfang 20. Alles drunter interessiert sich erstmal grundsätzlich nicht für irgendwie die nächste RAF-Aufbearbeitung. Und ja, die große Masse von 16 bis 80 sprichst du halt an mit, wenn da schöne Männer, schöne Frauen und Themen verhandelt werden, wo sich jeder wiederfindet.
Das. Ja, und wenn es dann eben so wohldosiert, bisschen zotigen Humor und bisschen Liebe und dann darf Jürgen Vogel noch irgendwie irgendwas bisschen Schräges machen und so, das ist einfach relativ konsensfähig, habe ich so das Gefühl. Eben für alle, die sagen, ich möchte jetzt ins Kino gehen und ich möchte irgendwie eine gute Zeit haben und nicht überbeansprucht werden und befinde mich in gewisser Weise ja in einem Komödiengenre, was relativ offen ist. Und ich sehe Leute, die ich mag und so weiter.
Und gerade Jürgen Vogel sagst, ich habe keinen Ohrhasen auf Platz 11 übersehen. Jürgen Vogel mit diesen hervorragenden gebleachten Zähnen und dieser Arschimplantat, da könnte ich mich jedes Mal kaputt lachen bei der Szene. Und das muss man, also wie gesagt, ich bin jetzt hier bei uns unter unseren Sneak-Podcastern, ja, der als der Til Schweiger-Fan verschrien ist, kein Ohrhasen. Ich habe den irgendwie bestimmt mittlerweile in meinem Leben 6-7 Mal gesehen, den Film. Und auch wenn man immer, wenn ich den wieder gucke und denke, ja, alle hassen Til Schweiger, alle hassen diesen Film, der ist halt einfach verdammt gut gemacht. Dieser Film ist einfach komplett rund und der ist unfassbar sympathisch. Also, ja, okay. das Ding funktioniert einfach. Und da steht er, glaube ich, in der Qualität romantischen Komödien aus Übersee nicht nach. Das glaube ich nicht. Ja, dann machen wir halt natürlich einen Haufen Themen, die uns so, die im Ausland nicht funktionieren. Also gut bei Lenin oder sowas, ja. Da verhandeln wir halt unsere eigene Geschichte ein bisschen humorvoll und ein bisschen komödiantisch. Aber gut. So richtig, glaube ich, nähern konnten wir uns jetzt weder der Frage, warum funktioniert Action nicht, als auch der Frage, was sagt das über die Deutschen aus? Sind wir alle harmoniebedürftig und gucken deshalb nur solche Filme? Aber das sind wir ja in dem Fall nicht, wo wir uns den Untergang angucken. Oder wo wir uns Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, der hier auch noch in den Top 25 auftaucht. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt Harmoniebedürfsfilm.
Also ich würde wirklich sagen, es gibt da in gewisser Weise diese zwei Hauptlager von Filmen, die in Deutschland, also deutsche Produktionen, die in Deutschland ziemlich erfolgreich werden. Und die einen sind eben häufig so Vergangenheitsbearbeitung und sowas, wo dann auch vieles Gefühl haben, das muss man jetzt gesehen haben und da wird in Feuilletons eine Debatte geführt und so. Und das sind halt dann einfach, das ist ja dann in Deutschland auch häufig so, da spielen dann alle wichtigen Schauspieler mit und das ist halt sozusagen das ernsthafte Filmereignis des Jahres und so. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben diese Filme, wo dann viele sagen, ja, da können wir uns drauf einigen, da habe ich irgendwie Lust drauf und da muss ich mich mit meiner Freundin auch nicht streiten, wenn wir da reingehen und so. Und also aber viel mehr wüsste ich daraus nicht zu machen, dass die Komödien erfolgreich sind.
Ja. Und hin und wieder, wie gesagt, schafft es ja mal was raus.
Richtig.
Medikus, Untergang, etc.
Der Untergang.
Das Boot. Ja, das waren die Fragen von, jetzt sagen wir die Namen nochmal,
Sebastian und Norman.
Genau.
Vielen Dank. Sagt uns, was ihr darüber denkt.
Genau, auf www.sneakpod.de im Artikel zur Folge 363.
Genau, und dann haben wir für den Abschluss noch eine Frage.
Lies vor.
Von C8 Abusus, mal wieder. Ich glaube, die letzte, die wir von ihm haben. Er fragt, habt ihr Guilty Pleasure Filme? Filme, die objektiv gesehen wirklich schlecht sind, aber die ihr trotzdem immer und immer wieder gucken könnt und super findet?
Hätte ich ja beinahe diese Deutschland-Filmliste hier zugeklickt, aber zum Glück habe ich sie noch offen gelassen. Da sind natürlich sofort so ein paar Dinger drin. Hier Werner Beinhardt. Das ist natürlich nicht offensiv schlecht, aber damit kann man sich natürlich so als Möchtegern-Film-Hipster hier nicht blicken lassen. Trotzdem finde ich den Film absolut großartig. Und natürlich Hotshots. Ich bin großer Hotshots-Fan. Und Nackte Kanone. die könnte ich dauernd gucken. Alle. Und ich weiß nicht, würdest du sagen, die sind objektiv schlecht? Wahrscheinlich sind die objektiv irgendwie mittelmäßig oder so, ne?
Ich weiß nicht, objektiv schlecht würde ich nicht sagen. Es ist halt so eine Art von albernem Humor, für den man sich vielleicht schon ein bisschen schämen kann. Aber so wirklich schlimm finde ich das jetzt auch nicht.
Ja, nee, also das ist auf jeden Fall eine Art Humor, die ich zum Schießen finde. Und speziell Hotshots 2 zum Beispiel ist ja wirklich, der fällt deutlich ab gegen den ersten.
Ja.
Und trotzdem gehört er dazu. Den würde ich dann trotzdem nicht weglegen. Der muss auch immer mal wieder geguckt werden. Und bei dir?
Tja, also ich habe, muss ich sagen, da ist schon einen ziemlichen Schocker wahrscheinlich.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Weil für mich sind das sowas wie Katherine Heigl-Filme.
Ah, okay.
Diese Art von romantische Komödie, wo ich wirklich auch so, es gibt natürlich, also jetzt die amerikanische romantische Komödie, gibt es natürlich auch welche, wo es ziemlich konsensfähig ist zu sagen, der ist gut gemacht und sowas. Ist ja nicht so, als gäbe es das nicht. Aber ich würde jetzt schon sagen, dass eben sowas wie viele Filme, in denen Katherine Heigl vor ein paar Jahren mitgespielt hat, oder dieser He's Just Not That Into You und sowas, das sind einfach keine guten Filme und ich sehe die trotzdem gerne. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich sie immer und immer wieder gucke, aber es ist definitiv so, dass ich große Lust habe, sie anzuschauen. Ich mir vorher schon denke, der ist bestimmt schlecht, dann schaue ich ihn an. Ich finde ihn auch schlecht, aber ich fühle mich trotzdem auf irgendeine Weise tief befriedigt, ihn angesehen zu haben. Und also ich weiß nicht, ich habe da so dieses, irgendwas in mir will es sehen.
The Girl Next Door, war das auch Katherine Heigl oder wer war das?
Nein, das war Melissa Cuthbert oder wie die heißt.
Echt? Okay.
Ja, die waren ja noch ein bisschen jünger in dem Film. Aber so eben dieses ganze Genre ist für mich auf jeden Fall ist irgendwie so Guilty Pleasure. Ich meine, es gibt ja viele, wird ja immer, das ist ja was unter Filmfans und Serienfans so häufig gesagt wird, es gibt keine Guilty Pleasure-Filme, alles, was mir Spaß macht, macht mir Spaß und ich entschuldige mich darüber nicht und so. Aber ich muss zugeben, mir ist das ein bisschen peinlich, dass ich das anschaue. Und das eben auch die Situation, wo du dich entscheidest, was anzuschauen und natürlich 10.000 hochwertigere Dinge zur Auswahl hättest, aber dann trotzdem sagst du, nee, jetzt schaue ich doch lieber den, vielleicht sogar nochmal. Da schäme ich mich dann häufig ein bisschen.
Das hatte ich, diesen Gedanken, was du jetzt gerade sagtest, so von wegen, du hast 100 Millionen wichtigere, in Anführungszeichen, und wertvollere Filme zur Auswahl und dann klickst du doch diesen einen an. Den Gedanken hatte ich manchmal, wann der erste Sneakpot-Hörer irgendwann den Kommentar schreibt, dass ich nur noch komische, billige, tumbe Actionfilme bespreche, wenn ich mal wieder auf Netflix was geguckt habe. Jetzt so zurückblicke, Edge of Tomorrow und ich weiß nicht, was ich da in letzter Zeit alles so angeklickt hatte. Natürlich hätte ich an jeder dieser Stellen, wo ich mich dafür entschieden habe, irgendwie wieder so einen Vin Diesel irgendwas zu gucken. Neulich hatte ich ja irgendwie den Pitch Black besprochen zum Beispiel auch. Das ist ja genau so ein Ding. Warum habe ich Pitch Black angeklickt? Ja? Ich hätte genauso gut irgendwas irgendwas Wertvolleres anklicken können. Aber ich hatte halt Pitch Black noch nicht gesehen und das sind dann, ist jetzt nicht Guilty Pleasure, wo ich sage, den gucke ich jetzt noch 7 Mal und das ist jetzt mein neuer Lieblingsfilm. Aber in dem Augenblick, es ist halt die Erwartung von Easy Pleasure. Ja? Also du klickst ihn an und du denkst, der ist bestimmt nicht gut, aber der macht mir bestimmt Spaß. Und dann gucke ich den und entweder tut er das oder nicht. In dem Fall sind das ja alles Filme gewesen, die ich vorher nicht kannte, aber ja, man kommt dann hinterher raus und weiß, das war irgendwie Schund, aber
man hat das bekommen, was man wollte.
Genau, man hat das bekommen, was man wollte. Und das war dann, ja, wenn das dann irgendwann mal vielleicht einer wird. Zum Beispiel hatte ich irgendwann mal Hip-Hop-Hood besprochen. Das ist vielleicht so echtes Guilty Pleasure. Der ist objektiv wirklich, wirklich schlecht, der Film. Aber den habe ich damals mit meinem Bruder zusammen gesehen, da waren wir noch Teenager und der Humor, dieser Kifferhumor in diesem Film war dann irgendwie damals sowas, das hat bei uns geklickt und wir haben uns da kaputt und scheckig gelacht. Und wenn ich den heute gucke, dann ist das so, einerseits kringelt sich da was in mir, wo ich merke, Mann, ist der mies, das fandest du mal lustig. Und dann kommt die nächste Szene und ich kipp mich weg vor Lachen, weil sich da zum einen dieser echt schlechte Gag, aber mit den Erinnerungen von früher vermischt, wo ich weiß, wie lustig wir das mal fanden und mich dann doch nicht wehren kann, es wieder lustig zu finden.
Ja.
Und ja, Hip-Hop-Hood, Don't Be a Menace to Society oder wie das Ding, der hat so einen extrem sperrigen 25 Wort langen Titel. Den kann ich nicht objektiv weiterempfehlen. Der ist einfach seltsam. Ich habe den zwar, glaube ich, neulich weiterempfohlen, aber so richtig wirklich kann man muss dann immer dazu sagen, so, ich glaube, das ist nicht für jeden so. Ja? Und trotzdem finde ich den witzig und könnte den immer wieder gucken.
Ja, aber auf jeden Fall ist diese Art von Guilty Pleasure schauen, ist was bei mir auf jeden Fall auf DVD oder jetzt eben in irgendwelchen Gott weiß was für Portalen stattfindet und auf keinen Fall im Kino. Also ich würde niemals jetzt für einen neuen Catherine Heigl Film oder sowas ins Kino gehen oder eben diese Art von Wegwerf, romantische Komödie im Kino anschauen. Das würde ich auf keinen Fall machen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass mich das irgendwie anspricht auf einer Ebene, die ich nicht erklären kann. Lustigerweise ist es aber auch so, dass meine Mutter sich immer unheimlich freut, wenn ich da irgendwie einen nicht versiegenden Vorrat für sie habe, weil sie die auch gerne sieht.
Tja.
Ja, dann bringe ich hier so einen kleinen Stapel von trashigen romantischen Komödien mit und dann hinterher gibt sie mir zurück und sagt so, ach, das war schön. kann man auch immer gut beim Bügeln schauen, weil man erschreckt nicht. Es ist nicht so wichtig, dass man jedes Bild bis in die letzte Ecke genau angeschaut hat. Man weiß so ungefähr, was passieren wird. Alles gut, alles sehr befriedigend irgendwie. Ja.
Ja. Genau, also World Invasion Battle Los Angeles war auch noch so ein Ding, was ich angeklickt habe, wo man sich fragen könnte, warum hat er das gemacht? Aber ja, also bei mir sind das dann halt nicht so die Rom-Coms, sondern wenn ich so seicht unterhalten werden möchte, dann klicke ich halt so ein Action-Spektakel.
Schlimm, wie wir jetzt doch wieder die Gender-Aufteilung bedient haben in dieser.
Ja, wobei ich tatsächlich mich anschließen muss, also gegen so einen Catherine Heigl-Film würde ich mich auch nicht sperren. Also,
ich dachte jetzt wirklich so, in dem Moment, wo ich sage, ich sehe Catherine Heigl-Filme, so bin ich bei allen Leuten und durch, weil Catherine Heigl ja auch ansonsten so eine Hassfigur geworden ist. Das kann man echt nicht sagen. Tja.
Ich glaube, wir hatten auch mal ganz vor ewigen Zeiten auf der Sneakpot-Seite so ein Video-Scherz verlinkt, wo Leute mit 34 Catherine Heigl-Filmen, ich weiß es nicht mehr genau. Das können wir vielleicht nochmal raussuchen und verlinken.
Ich weiß, ich glaube, du hast es damals auch auf Facebook oder sowas irgendwie verlinkt und da habe ich dann auch geschrieben, ich schaue sie mir alle
an. Ja, genau. Das werden wir, das verlinken wir euch nochmal, dann könnt ihr euch da nochmal amüsieren. Wenn es das noch gibt, das Video, das kann ja vielleicht schon offline sein. Das ist ja, dieses Internet vergisst ja doch alles. Man sagt zwar immer, es vergisst nichts und dann sind die Links immer tot hinterher.
Manche Sachen findet man doch nie wieder.
Ja, so ist das. Ich wollte neulich zum Beispiel, mache ich jetzt direkt einen Höreraufruf draus. Es gab mal so eine Budweiser-Werbung, wo ein Typ in seinem Junggesellenbude, alles ist total verrümpelt und er sitzt auf dem Sofa und trinkt Bier und dann klingelt irgendwie das heiße Mädel unten an der Tür und sagt so, hallo hier, ich bin's, kann ich raufkommen? Und ist dann völlige Panik, weil so kann er sie natürlich unmöglich in die Wohnung lassen, aber sie braucht wohl eine Weile, bis sie das Treppenhaus hochgelaufen ist. Und er räumt dann wie bekloppt die ganze Bude auf. Und in der Zeit, die sie braucht, die Treppe raufzukommen, ist alles sauber. Und dann macht sie den Fehler, während er in die Küche geht und Bier holt, den Schrank aufzumachen. Und da hat er alles reingestopft und dann.
Aber warum tut sie das?
Ja, weil es ist alles so schön und sie guckt so und schaut sich so in dieser Wohnung um und denkt sich so, ach ja. Und es sieht halt so ein großer Schrank, vielleicht ist es ein begehbarer Kleiderschrank oder so, dann ist sie neugierig und macht so die Tür auf und sie drückt die Klinke und dann ist dann wirklich ein spektakulärer Spezialeffekt. Die Tür geht auf und da kommt ein mannshoher Strahl von Kram waagerecht aus diesem Schrank raus, als ob da irgendwie 10.000 Bar Druck auf dem Schrank sind und begräbt sie unter dem ganzen Scheiß, der da drin ist. Und dann ist halt irgendwie das Bierwerbung. Dieses Video, ich finde es ums Verrecken in diesem Internet nicht mehr. Wenn irgendjemand weiß, was man da googeln muss, um dieses Video zu finden und vielleicht auch weiß, wovon ich spreche und diese Werbung schon mal gesehen hat, vielleicht war es auch nicht Budweiser, vielleicht war es irgendein anderes Bier. Ich habe mir da neulich einen Wolf gegoogelt. Das Internet hat dieses Video vergessen. Und ich wollte das irgendwem zeigen, weil das wirklich extrem lustig ist, dieser Effekt, wie sich dieser Schrank über die Frau erbricht quasi. Und einfach alles, weil das ist so ein Digitaleffekt halt, dass der Kram halt so im 90 Grad waagerecht aus dem Schrank rausfliegt, so als wäre es ein Wasserschlauch voller Kram. Es ist ein sehr guter Lacher, wenn man es zum ersten Mal sieht. Aber ja, finde ich nicht mehr. Böses Internet.
Ja.
Gut.
Gut.
Machen wir Deckel drauf auf die Sendung?
Ja.
Und ihr schreibt alle fleißig Kommentare zu deutschen Filmen und zu Guilty Pleasures und zu deutschen Actionfilmen und ob jetzt Schutzengel besser ist als Stirb langsam 5. Würden wir vielleicht gerne von Leuten wissen, die beide gesehen haben. Und ansonsten schaut ihr im Kino Walk Among the Tombstones, Before I Go to Sleep oder den Film mit der besten Bewertung im Labyrinth des Schweigens. Bis nächste Woche.
Tschüss. Bis nächste Woche.